Herzlich willkommen zu Brilliant Meats, dem Agentur-Podcast von Martina Fleischer-Kücher, Inhaberin der Agentur Brilliant Communications.
Bei mir sitzt heute der Max Kickinger. Max, du bist in Salzburg und weit über die Grenzen und überhaupt und generell als der Sound-Branding-Experte bekannt.
Sorry.
Damit wir jetzt gleich mal
so ein bisschen allseits
gut
bekannt.
Einsteigen. Genau. Sehr gut, schön, dass du da bist. Erzähl einmal, welche sind denn deine erfolgreichsten Soundmarken? Also was muss man denn kennen? Also was hört man und man sagt, da steckt der Max dahinter mit seiner
Also was man in Österreich wahrscheinlich von uns kennt, ist A1. Mhm. Also immer wenn man A1-TV-Spot zum Beispiel gehört hat am Ende, dann gibt es sozusagen diesen Abbinder mit dem animierten Logo und da gibt es auch ein Soundlogo dazu und das Soundlogo ist von uns. Mhm. Von uns, also von mir in dem Fall. Was man noch kennen kann, ist N26, haben wir das Soundlogo gemacht, also die mobile Bank aus Deutschland oder eins der größten Fintechs in Deutschland. Was könnte man noch kennen, wenn man eine Werbung von Gorenje gesehen hat? Die Gorenje ist einer der ein Weißwarenhersteller, also sprich Waschmaschinen.
Genau, sonst geläufig.
Sozusagen, wie heißt das jetzt andere? Dishwasher auf Deutsch.
Geschirrspüler.
Geschirrspüler, danke. Geschirrspüler, solche Dinge und Kleingeräte für die Küche und für den Haushalt. Mhm. Da haben wir das Soundlogo dafür gemacht. Ja, das sind so wahrscheinlich die drei Projekte, die man kennen kann von uns.
Sehr gut. Soundmarke, was ist deine Erfahrung damit? Also wie wichtig ist es in Summe für eine Unternehmensmarke per se? Wie viel macht da eigentlich auch der Klang aus als Branding-Element?
Also grundsätzlich kann man sagen, je größer eine Marke wird, desto unverzichtbarer ist das Thema, dass man sich alle Sinne anschaut, grundsätzlich mal. Also eine Marke ist ja so ein universeller Gesamteindruck eines Unternehmens in sinnlicher, einfach verständlicher, wiedererkennbarer Form. Ja? Und natürlich klingen Marken auch. Und je größer sie sind, desto mehr klingen sie auch. Und ich habe halt sozusagen die Möglichkeit als Marke, wenn ich schon Geräusche mache oder Klänge mache oder Musik verbreite oder sonstige Dinge, die irgendwie an meinen Ohren oder an den Ohren der Kunden ankommen, dann habe ich halt die Möglichkeit, das Ganze für meine Unternehmensziele zu nutzen. Also sprich Markenerkennung herzustellen, Emotionen zu vermitteln, aber auch Funktionalitäten zu verbessern. Klassisches Beispiel in der heutigen Zeit, wenn ich zum Beispiel mit Geräten interagiere, dann ist Klang ein Element, was Interaktionen verbessern kann. Also entweder schneller verständlich machen oder angenehmer in der Nutzung. Klassisches Beispiel, das Drehrad am iPod. Mittlerweile Aspar uralt, aber es ist sozusagen, das Drehrad am iPod hat ja selbst keine Haptik, aber nur durch ein Piezo. Klang hat es sozusagen eine Pseudo-Haptik erstellt, ganz zu Anfang. Mhm. Mittlerweile ist es auch anders, weil ich natürlich Sensoren habe und haptische Motoren, die sozusagen diese Haptik tatsächlich auch auf einer Glasoberfläche echt herstellen. Aber bis vor einigen Jahren war der Sound ein großer Teil davon, dass ich diese Pseudo-Haptik sozusagen über einen Klang herstelle. Und dann hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich drehe an diesem Rad und es rastet ein, obwohl es da nichts zum Einrasten gab. Mhm. Und anderes Beispiel, ein Parksensor im Auto. Ja, Parksensor im Auto, das Geräusch kennt jeder, es macht bis er irgendwann sozusagen steht. Und das ist ein kleiner Klang, der aber einen immensen Einfluss hat auf ganz viele Industrien. Also ich habe die Autoindustrie per se, ich habe Werkstätten, weil einfach weniger Unfälle beim Einparken passieren, ich habe aber genauso Versicherungen. Also das heißt, ich habe...
Versicherungen?
Naja, sozusagen, weil weniger Parkschäden zu bezahlen sind. Ja. Das heißt, ich habe hier drei Industrien, die von einem ganz kleinen Klang massiv beeinflusst sind, was man im ersten Moment gar nicht so vielleicht wahrnimmt. Und das Lustige bei diesem Klang ist zum Beispiel, dass das Prinzip eins ist, was man... intuitiv gelernt hat, nämlich sozusagen, man versteht ja sofort, wenn dieser Klang schneller wird, dass der Abstand kleiner wird. Mhm. Aber es macht ja eigentlich kaum einer Gedanken darüber, warum das so ist. Ja? Und der Grund, warum das so ist, ist ja relativ einfacher. Ich habe das gelernt in der Natur, oder in der Natur ist immer übertrieben, aber ich habe es gelernt sozusagen durch Dinge, die jeder kennt. Wenn ein Tischtennisball oder ein Tennisball zu Boden fällt, dann macht er genau das gleiche Prinzip. Also er macht ding, ding, ding. Ding, 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 bis er irgendwann liegen bleibt. Also bis der Abstand so gering ist, dass er einen konstanten Klang macht in dem Fall. Und dieses Prinzip übersetzt den Klang, ist intuitiv verstanden, wenn ich einmal einen Ball am Boden fallen habe, sehe. Und das sind so Dinge, die Klänge für Marken auf der funktionalen Ebene erreichen können. Und genau das gleiche Prinzip kann ich auf der emotionalen Ebene, also die richtigen Gefühle und Bilder vermitteln, und aber auch auf der Identitätsebene. Das heißt, dass wenn ich die Augen zumache, dass ich verstehe, welche Marke zu mir spricht. Und all diese drei Ebenen bringe ich natürlich immer in Einklang. Gelingt nicht immer, aber wäre unsere Aufgabe, das zu tun.
Mhm. Jetzt ist der Klang oder der Sound ja jetzt nicht nur irgendein Tongeräusch oder eine komponierte Musik, sondern hat auch sehr viel mit Sprache zu tun. Und das ist, da kommen wir jetzt gleich zu dem, was uns beide jetzt verbindet. Es war dann irgendwann 2020 und die Pandemie hat es irre dazu getan, dass die Podcasts natürlich mehr und mehr zum Thema wurden.
Pilze aus dem Boden gesprungen.
Wie die Pilze, ja. ganz genau. Also man ist auch drauf gekommen, dass auch also Tonklang, die Stimme, ein ganz wesentliches Element ist. Und auch diese Gesprächsführung per se, die Interview-Podcasts und so weiter sind ja, wie du sagst, wie die Pilze aus dem Boden gekommen. Wir haben uns damals, und es ist jetzt 2,5 Jahre her. Ich glaube, wir haben unseren ersten gemeinsamen Podcast am 1. September 2020 on air geschickt, unter dem Titel Ready to Podcast. Seither ist einiges passiert. Wie hast du das jetzt rückblickend wahrgenommen oder was sagst du, wie hat sich die Zeit jetzt entwickelt in der kurzen, doch recht kurzen Zeitspanne?
Also das Thema Podcast ist ja eins sozusagen, wo das hat jetzt sozusagen die zweite Welle gemacht in dieser Corona-Pandemie. Und das sind so ein paar Faktoren meiner Ansicht nach zusammengekommen. Erstens mal haben Plattformen wie Spotify und Apple erkannt, dass sozusagen das Musikgeschäft ein Geschäft ist, in das sie sich setzen, und das narrative Audiogeschäft, also praktisch alles, was Podcasts, Audiobücher und so weiter und so ist, eine sozusagen mögliche zweite Einnahmequelle. Und dementsprechend haben sie da wahnsinnig viel investiert in sowohl Content-Formate als auch in das Thema Distribution. Also sprich, wann, wo, wie bei der Spotify-App dir was angezeigt wird. Im ersten Schritt ist ja ein extrem wichtiger Teil dafür, wann du was hörst. Ne? Mhm. Und dadurch, dass die Aufmerksamkeit von uns oder die Aufmerksamkeitsökonomie, die jetzt beschränkt ist, ist das die Logistik, wie ich Dinge erkenne oder wie ich sozusagen neue Dinge entdecke, eins der wesentlichsten Dinge, wann User Adoption passiert oder wann die Nutzer Dinge tatsächlich auch nutzen. Ja. Und das Thema Podcast ist eins, wo du gemerkt hast, dass auf einmal das Ganze zum Big Business erklärt worden ist. Also das hat dann so angefangen mit den Themen, wo aus Amerika diese zweite Welle mit diesen investigativen Crime-Formaten wie Serial und so kam, und auf einmal kam diese True-Crime-Welle als dieser erste massive Stream von Formaten, die da kamen. Und dann auch parallel dazu so Dinge wie in Amerika der Talk-Radio ganz andere Stellenwert, als das bei uns hat. Also in dem Sinne gibt es das bei uns nicht in diesen klassischen Radioformaten. Aber in Amerika gab es dann so Podcaster wie Joe Rogan und sowas, wo auf einmal so ein Momentum in diesen Narrativformaten da war. Und es war halt ganz extrem zu sehen, dass du auf der einen Seite dieses massive Investment der Plattformen, dass es sozusagen breit gemacht werden sollte als Thema, und auf der anderen Seite diese unfassbare Entwicklung der Technologie dahinter und der Technik dahinter, wie du aufnimmst. Also Technologie einerseits, diese Verbreitung dessen, was du an narrativen Formaten mit KI, also sozusagen schneller verarbeiten konntest und auffindbar machen konntest. Das ist ja immer das große Thema. Aus einer Stunde Material, Audioformat, habe ich halt das Thema, dass ich mir das halt anhören muss, um zu wissen, was drin passiert. Ja. Ich kann ja nicht wie bei Bildern schnell drüber scrollen. Ich meine, es geht mit schneller Anhören und so schon ganz gut, aber halt weit weg von dem, dass ich mir schnell einen Überblick über eine Stunde Gespräch verschaffe, wenn ich nur ein Audiofile habe. Und so Technologien dahinter, wie zum Beispiel KI, die dir ein Transkript erstellt und du sozusagen suchbare Inhalte aus Audiofiles machen kannst, war halt eine massive Vereinfachung, dass du auch Inhalte auffindbar machst. Und all diese Entwicklungen haben einfach dazu geführt, dass das Ding einfach von einem Nischendasein, Audioprodukt, hin zu eigentlich einem nicht mehr vernachlässigbaren Teil für jeden Verlag, jede Marke und jedes Unternehmen, was draußen ist, geführt hat.
Und man hat ja gemerkt, dass wirklich alle händeringend danach gesucht haben, was mache ich jetzt wirklich, ich setze jetzt für mich einen Podcast um, was ist eigentlich die richtige Herangehensweise, wie schaut mein Corporate-Podcast aus, in welche Richtung geht's? Und das war ja dann unsere Intention mit Ready to Podcast, wer es jetzt nicht kennt, das ist unsere Initiative, die wir eben 2020 gestartet haben, wo wir einen Podcast gemacht haben, wo es ums Podcasten ging, mit Podcastern.
Ein Meta-Podcast.
Ja, genau.
Das hat dann schon zu in Amerika hat es dann schon diese typischen sozusagen Comics drüber gegeben. Do you want to be part of my podcast where I talk about podcasts with podcasts, bla 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 und so. Also das heißt, dieses Thema Meta-Podcast zu machen, war sozusagen die Strategie, auf Projekte zu generieren und zu sagen, okay, hey, da passiert was in dieser Branche. Du warst noch nicht so evident und auf einmal ist es dann sozusagen sehr schnell gegangen.
Ja, und vor allem das Spannende war schon, mit den erfolgreichen Podcastern zu sprechen, zu sagen, definitiv. Was ist denn, wie geht ihr das Thema an oder definitiv. Was sind eure Learnings, was funktioniert wirklich gut, was funktioniert gar nicht. Und wir haben ja auch einige ganz spannende Persönlichkeiten, durchaus prominente vor dem Mikro gehabt, wie zum Beispiel den Ali Maloci auch. Wir haben den Andreas Sator gehabt von Erklär mir die Welt. Wir haben den Florian Gasser von der Zeit gehabt und so weiter. Also wirklich
Michi
so.
Buchinger.
Michi Buchinger, also gibt es jetzt mehrere, es sind alle spannend, also jeder per se und sie kommen auch aus unterschiedlichsten Bereichen. Ich fand es auch damals so wirklich spannend zu hören, wie die das Thema anlegen und es ging ja darum, Regelmäßigkeit, Inhalte, Gesprächsführung, bla bla bla, auch die technische Verwendung, also wir haben ja da sämtliche Dinge abgegrast. Aber was ist aus deiner Sicht her das größte Learning, warum ist ein Podcast erfolgreich oder wann ist ein Podcast erfolgreich?
Relativ einfach, wenn du Dinge zu sagen hast. Also genau. Sozusagen, ich glaube, dass das größte Learning aus dem ist, dass Markenführung bis zu dem Punkt, wo es um tatsächlich tiefgreifendere Inhalte fangen wir es andersrum an. Fangen wir es vielleicht so an, dass wir sagen, ein Podcast legt sehr schnell Schwachstellen um, wenn es sozusagen um Oberflächlichkeiten geht und du eigentlich dahinter nicht mehr viel zu erzählen hast. Also das heißt, du kannst dir halt bei vielen anderen Dingen dann ein bisschen sozusagen rüber retten, weil du halt, jetzt was weiß ich, es geht natürlich darum, Substanz deswegen. Zu vermitteln, ist schon klar grundsätzlich, aber es geht selten mal in die Tiefe, dass du dich mit einem Gesprächspartner eine Stunde über was unterhältst. Und das hat halt ganz viele Unternehmen vor neue Herausforderungen gestellt, weil sie sozusagen anders über Markenführung nachdenken müssen. Also viel substanzieller über Themen nachdenken müssen, als einfach zu sagen, naja, wir schreiben jetzt so eine Headline und dann und so. Das ist ein komplett anderer Zugang an der Markenführung und Content-Marketing, als das halt bisher so der Fall war. Auch weil sozusagen Videos immer kürzer geworden sind mit Instagram und TikTok und so. Wir sind mittlerweile bei 3-Sekunden-Grenze, wo die Aufmerksamkeit zum nächsten Video ist. Und das Podcast ist das diametral andere Medium dazu. Da geht es um sozusagen Inhalte und Länge und es liegt schonungslos offen, wenn du bei gewissen Themen dich derer annimmst, aber nichts dazu zu sagen hast. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Mittel, um auch zu überprüfen und abzuklopfen, wenn wir gewisse Themenbereiche haben, über die wir sozusagen gern kommunizieren würden, aber noch nichts zu sagen haben, dann kann man sich da im Zuge dessen wunderbar drüber Gedanken machen. Und deshalb glaube ich, Nummer 1 dafür, dass ein Podcast interessant ist, hast du entweder Dinge zu sagen oder Leute, die Dinge zu sagen haben.
Genau, deswegen sind speziell in die Interview-Podcasts, glaube ich, so, oder wo zwei Moderatoren sich zusammen unterhalten, besonders erfolgreich. Und zum Thema Moderatoren muss man natürlich jetzt auch dazu sagen, man darf jetzt auch nicht glauben, dass man sich nur fürs Mikro zu setzen braucht. Ja? Also es gibt schon begründeten Unterschied in jemanden, der ausgebildet ist im Moderieren. Das kann nicht jeder, ja. Also brauche ich mir nur selber bei der Nase zu nehmen. Naja, also es gibt einfach einen Unterschied. Das finde ich ist ein sehr großes Learning, dass man sich das nicht so einfach vorstellt und sich nicht einfach hinsetzt und sagt, produziere ich halt jetzt einfach einen Podcast. Ja. Wird schon passen. Lade ich mal einen Spannenden ein und dann plaudere ich mal und dann hört mir sicher wer zu.
Mhm. Ja, also ich glaube,
ganz so einfach wird es nicht sein.
Ich glaube, dass das auch eine interessante, also so eine Art Demokratie, also sagen wir mal, Audio hat ja immer das Thema, dass man sagt, naja, das ist viel leichter zu produzieren als Video und hin und her. Mhm. Das mag sein, dass es grundsätzlich von der Produktion nicht ganz so viel Aufwände bedeutet, weil du nicht an so vieles, also du hast ja bei Video auch immer das Thema Audio gleichzeitig dabei, logischerweise, und so ein Video ist furchtbar zum Anschauen, wenn der Ton nicht funktioniert. Mhm. Aber grundsätzlich ist natürlich so, klar, Audio ist leichter zu produzieren. Heißt aber nicht, dass es leichter ist, Leute bei der Stange zu halten.
Nein,
ganz genau. Und schlussendlich geht es ja nicht darum, dass ich sage, ja, ich habe dann was draußen, was sich dann trotzdem keiner anhört, sondern ich will ja Substanz auch in dem mit transportieren, wenn ich in Anführungszeichen nur Audio mache. Weil sonst brauche ich es auch gar nicht machen, wenn sich das dann keiner anhört. Weil es schlecht produziert ist, weil es schlecht moderiert ist, weil die Themen uninteressant sind, weil die Leute vielleicht nicht vom Mikrofon sprechen können ordentlich. Also da gibt es ja viele Faktoren, die aber, und das war auch das Interessante, noch nicht gelernt waren. Mhm. Also das heißt, da gab es noch keine Prozesse, noch keine Abläufe. Es war sozusagen noch nicht etabliert, wie solche Projekte laufen.
Mhm. Da muss ich sagen, habe ich auch Learning dazu aus unserem eigenen Brilliant Meets Agentur-Podcast, den wir immer auch aufgezeichnet haben mit Bewegtbild für YouTube. Da waren die Aufrufe wesentlich höher als die Streams rein im Audiobereich, meist ums 4-5-fache so hoch. Da hat man schon auch gesehen, oder es kam auch zum Teil Feedback, wenn Leute dabei waren, die man zwar vielleicht vom Namen her kannte, aber so nie erlebt hat, war das schon auch für die Leute spannend zu sehen. Und ich sage es jetzt gerade aus meiner Branche heraus, jetzt redaktionelles Arbeiten, für Medienleute schon interessant zu sehen, hat diese Persönlichkeit, die jetzt in dem Interview-Podcast sitzt, etwas zu sagen oder nicht? Ist die schwierig in der Gesprächsführung? Reagiert die natürlich auf Fragestellungen.
Wie ist man als Typ so?
Also da, das war schon sehr spannend, was da an Feedback zurückkam und wie die Leute sich dann die Podcasts angehört, / angeschaut haben.
Mhm. Das ist auch grundsätzlich immer die große, die Gretchenfrage, mache ich ein Video zu einem Podcast oder nicht?
Mhm. Naja, aber die Gretchenfrage ist relativ schnell beantwortet. Das ist am Ende des Tages eine Sache des Aufwands.
Ja, so ist es.
Ja,
das ist relativ einfach erklärt.
Sehr einfach erklärt.
Haben wir Kameras oder nicht? Wobei man ja auch sagen muss, dass das ganze Technikthema ja enorm sich weiterentwickelt hat die letzten 2 Jahre. Also wenn man überlegt sozusagen, wie wir angefangen haben mit den, also das hat man genauso gesehen, dass nämlich auch mit der, im Zuge dessen, dass sozusagen dieses Thema immer weiter aufkommt und immer verbreiteter wird und so, auch die ganzen Hersteller von Mikrofonierung auf einmal gemerkt haben, okay, da gibt es sozusagen einen Markt für einfache Audiotechnik, die ich möglichst mobil irgendwo hinbringe.
Mobil ist der Schlüssel, ja.
Mobil ist der Schlüssel, genau in dem Fall. Und am Anfang war es halt sozusagen mit viel Kabelaufwand verbunden und Mikrofone und ein Gerätchen hier und da und wie ist das dann Postproduktion und bla. Und heute sind wir halt an einem Punkt, wo ich 2 Mikrofone hinstelle und drücke aufs Knopferl und dann läuft.
Ja. Absolut, ja. Na, also da hat es jetzt alleine in den letzten 2,5, 3 Jahren so wahnsinnig viel getan. Ja. Also es war sehr spannend zu sehen, muss man wirklich sagen. Mein anderes Learning war auch noch, was gut funktioniert. Auch eine ganz andere Schiene. Wir haben einen Charity-Podcast dann ja gemacht. Mhm. Du kannst dir erinnern, wo wir dann 35.000 Euro lukriert haben für verschiedenste karitative Institutionen. Auch sehr spannend, wo wir gesagt haben, wir geben einfach anderen Persönlichkeiten eine Fläche und dafür dürfen, damit sie und er sein dürfen, spenden sie an eine Einrichtung ihrer Wahl. Und das war dann schon toll. 35.000 Euro ist dann keine Kleinigkeit. Also
ja,
da hat man schon gesehen, okay, also die Leute nehmen das an und nehmen das auch als Medium dafür wirklich wahr.
Ja, also fix, die Idee war ja der akustische Adventskalender. Mhm. Und Ich glaube, es war total einfach total nett zum Anhören, sozusagen die Rituale von anderen Menschen, was sie zu Weihnachten machen, ist schon immer, also es ist einfach nett, das zu hören. Ja, und
das war die klassische Win-Win-Situation. Ja. Ja. Also es hat jemand sehr persönlich erzählt aus seinem Leben. Auf der anderen Seite konnte man damit wirklich auch Geld einnehmen für wohltätige Zwecke. Also das war schon toll. Also das Medium ist vielfältig, wie man sieht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist auch gekommen, um zu bleiben.
Und interessant ist auch sozusagen, wenn man sich das Thema Podcast heute anschaut, ist es immer auch ein sehr dankbarer Startpunkt, um sich über Themen selbst auch klar zu werden. Also sozusagen, wenn ich sowas, man merkt ja, Markenführung ist ja heute bis zum gewissen Grad so eine Art eigenen Newsroom zu bauen oder so ein Editorial Hub zu bauen oder sowas. Also auf der einen Seite Kampagnisierung der Themen, die ich habe, okay, wo ich sage, klassisch Werbung zu machen. Auf der anderen Seite nehme ich als Marke ja die Themen immer stärker auf Social Media und den Kanälen, die ich selber steuere, selbst in die Hand. Also alles, was früher also Corporate Publishing und so Themen war, das ist ja heute alles idealerweise Zahnräder, die ineinander greifen. Genau. Und da sind solche Ausgangsüberlegungen, einen Podcast zu machen, bedeutet immer auch, dir über Themen klar zu werden.
Schau, wie oft war die Situation tatsächlich, dass ein Unternehmen gesagt hat, wir möchten einen Podcast machen. Mhm. Und raus kam dann nicht nur einfach ein Podcast, sondern wirklich so ein gesamter Content-Hub, der diese Verzahnung dann widerfand, wie du gerade gesagt hast. Also das bestätigt sie schon auch immer wieder. Du hast immer ganz gern gesagt, wir reden vom Cost of Missing Investment vor 3 Jahren. Das ist eigentlich immer noch der gleiche Fall, muss man sagen. Das Investment ist geringer geworden, womöglich.
Ja. Aber am was Ende die Infrastruktur angeht. Ich glaube, mittlerweile muss man sich die Frage stellen, Cost of Missing Investment im Sinne auch von, ich muss mal die Frage stellen, wo investiere ich meine Zeit als Marke? Mhm. Und wenn ich sozusagen als Purpose-Brand unterwegs bin und da irgendwie mir gewisse Themen, die vielleicht nicht so schnell zu erklären sind, dann kann es ein extrem dankbares Medium sein, meine Zeit da zu investieren. Mhm. Wenn ich jetzt sozusagen klassische FMCG-Brand bin, die irgendwie auf Strukturen aufläuft, wo ich sage, okay, da muss ich große Volumina und da habe ich geregelte Prozesse und so, stellt sich die Frage, okay, macht es vielleicht im ersten Schritt jetzt Sinn, dass ich da meine Zeit investiere? Und das heißt, ich habe die Cost of Missing Investment mittlerweile nicht mehr nur so sehr, bin ich auf dem Spielplatz dann vertreten in 3 Jahren, wenn alle da sind, sondern auch sozusagen, lohnt sich das jetzt noch aufzuholen, realistisch? Ja? Schaffe ich das überhaupt, ressourcentechnisch, infrastrukturell und so weiter? Weil man darf es halt nicht unterschätzen, es ist dann doch, und es sind alle immer wieder überrascht, es ist doch Aufwand. Ja? Es bedeutet einfach Aufwand. Ja. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass der Cost of Missing Investment heute relevanter denn je ist. Ja?
Mhm, absolut. Also am Ende des Tages ist es aber auf jeden Fall eine Content-Maschine. Deswegen werden wir es auch auf jeden Fall weiter verfolgen. Mhm. Und jetzt ganz spontan gefragt, Max, welche Podcast hörst du selber?
Ja, interessanterweise immer weniger. es ist so ein bisschen der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, sagt man. Mhm. Es ist grundsätzlich so mit vielen dieser Dinge. Also ich habe eine Zeit lang wirklich, muss ich sagen, war ich dessen ein bisschen überdrüssig, so Berufskrankheit. Mhm. Im Sinne von, da habe ich dann eine Zeit lang einfach gar nichts mehr gehört, einfach, weil ich einfach froh war, wenn mal Ruhe war.
Verstehe extrem. Ja, ja.
Was ich schon immer wieder höre, ist jetzt sehr viel politische Podcasts. Mhm. Es gibt einen Podcast, die 29er zum Beispiel, von einem Soziologen und einem Journalisten oder im weitesten Sinne Journalisten. Den höre ich relativ regelmäßig. Das sind irre lange Podcasts, also pro Monat eine Folge mit 3 bis 4 Stunden pro Episode. Und ansonsten noch Corporate Therapy finde ich einen sehr interessanten Podcast. Da geht es um, wie sich Unternehmen jetzt verändern, dass sie ihr Arbeitsplatz für die Zukunft sein können und auch viel um das Thema gelernte Strukturen in der Arbeitswelt und so weiter. Mhm. Und dann ganz klassisch den Blödel-Podcast von Glashäufer Umlauf, Baywatch Berlin. Steht bei mir eigentlich jeden Freitag dann doch wieder am Kurs am Abend, weil man denkt, ich höre dann mal rein. Und ich habe mir leider angewöhnt, es machen, glaube ich, viele Leute zum Einschlafen Podcasts zu hören.
Absolut, ja.
Was nicht immer Schlaf fördert, gesund, muss man auch sagen.
Kommt auf die Inhalte drauf an.
Ja, das auch. Wobei es gibt dann so Momente, wo man sich denkt, jetzt hält mich der Podcast am Wachbleiben. Also es gibt immer so das Ding, wo ich mir denke, ich kriege gar nichts mehr mit, dann ist die Folge vorbei, dann ist es abgehakt, weil ich sozusagen, ich glaube, dann unterbewusst alles mitbekommen zu haben, was natürlich totaler Quatsch ist. Mhm. Aber manchmal hält er mich dann auf dem Einschlafen ab.
Ja, weil wenn es besonders spannend dann, ist, ja. dann wehrt man sich gegen das Einschlafen.
Und deshalb Blödel Podcast, weil dann kannst genau. du sagen, okay, gut, ist egal. Ja, penne genau. ich einfach rein.
Sehr gut. Ja, in diesem Sinne, lieber Max, vielen Dank. Danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Wir werden hoffentlich noch viele gemeinsame Podcasts miteinander machen, in welcher Form auch immer, ob wir miteinander sprechen oder im Hintergrund
Jawohl.
Tätig sind. Genau. Auf jeden Fall vielen Dank und alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Gleichfalls, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass ihr dabei wart. Fürs gute Karma könnt ihr jetzt liken, sharen oder auch kommentieren, wonach immer euch ist. Und gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten.